Verantwortlich für die Esperanto-Welle am 20.08. 17 Uhr ist Werner Levin. Ja, das war eine sehr schöne Melodie, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist nämlich Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle. Weiß jemand von uns überhaupt, was für ein Lied das ist? Werner, bist du da informiert?
Ja, ich habe ja die CD mitgebracht und mir gefällt das Lied auch sehr gut. Das ist sozusagen eine modernere Version von der Hymne des Esperanto. Die ist ungefähr fast 100 Jahre alt. 100 Jahre alt.
Genau. Von über 100. 1905 hat man das beschlossen.
1905 war mal der erste Weltkongress oder das erste Welttreffen des Esperanto und damals hatte der Herr Samenhoff, der ja das Esperanto mal geschöpft hat, auch ein Lied geschrieben, ein Text.
Es waren zwei zur Auswahl, eine engere Auswahl.
Er hat einen Text geschrieben und irgendjemand hat das komplett
Genau so. Und die Esperanto-Freunde vor 100 Jahren, vor 101 Jahren, haben also nachgedacht, wir müssen ja etwas haben, woran wir uns erkennen. Und hat man beschlossen, es wird repräsentiert, die Esperanto-Bewegung durch den grünen Stern, 5 Zacken für 5 Kontinente, grün für die Farbe der Hoffnung. Und da man ja noch sehr begeistert war, natürlich heute also das auch noch alle, aber damals war ja alles neu und alles wurde zum ersten Mal gemacht, hat man eben auch diese Hymne geschaffen durch den Text und durch die Melodie. Es standen 2 verschiedene Dinge zur Auswahl und die Mehrheit der damaligen Freunde hat sich dann für diese Hymne entschieden.
Ja, und die heißt auch die Hoffnung, ne?
Ja, La Espero, die Hoffnung. Ja. Ganz genau. Mhm. Denn der Name Esperanto ist ja gar nicht gewollt für unsere Sprache. Das hat man ja einfach nur so genommen.
Sie sollte denn internationale Sprache
heißen. Sie sollte exakt.
Wie hieß ja eigentlich?
Das heißt
ja
immer noch so? Internationale Lingua. Im Gegensatz zu dem Namen Weltsprache. Dieses Wort mögen wir gar nicht. Ja, das war zur Einführung mit dieser Melodie, die wir ab und zu mal spielen. Und das ist auch wichtig, dass wir unseren Hörern vermitteln, was ist das eigentlich alles, wenn die Esperanto-Freunde zusammenkommen, dann wehen da manchmal Fahnen, manchmal trägt auch einer so ein Abzeichen, an das erkennt man sich ja gegenseitig. Was ist das heutige Thema, Werner?
Oh ja, das heutige Thema. Das heutige Thema ist, wie kommen wir dazu, neue junge Menschen für unsere Idee zu gewinnen? Und welche Bedeutung hat das Leben der bisherigen Esperantisten, zum Beispiel die Biografie von Werner Pfennig, dafür, um solche Leute zu gewinnen? Wäre sie ein Beispiel, ist sie nicht, da wollen wir heute mal drüber diskutieren.
Ganz genau. Das ist ja unser Anliegen, dass wir nicht nur Neuigkeiten über Esperanto in unserem Sendebereich verbreiten. Und wie ich weiß, werden wir auch weltweit gehört. Wir erhalten ja mitunter Zuschriften von anderen Ländern und sogar Besuch von anderen Kontinenten, die uns im Internet gehört haben. Unser Studio Esperanto Ondo und Radiotreff 88,0. Ja, die Biografie von Werner Pfennig ist ja so, dass er seit genau jetzt 50 Jahren aktiv in der Esperanto-Bewegung tätig ist. Und das begann so harmlos, wie es eben bei jungen Leuten, die ich ja damals war, ich war ja ein junger Schüler, das fing ganz harmlos an. dass eben ein Lehrer merkte, der Werner hat Interesse für Korrespondenz. Das war damals die Kommunikation, die möglich war. Telefon wäre gar nicht, hatten wir ein Telefon im Dorf. Das war, glaube ich, auch im Rat der Gemeinde. Und dann gab es vielleicht noch Zeitungen, aber das ist ja in dem Sinne nur Passivkommunikation. Lange Rede, kurzer Sinn, der Lehrer merkte, dass ich Interesse habe, mit ausländischen Freunden zu korrespondieren. Und meine erste Korrespondenz lief sehr kurios ab, in einem Kinderferienlager in Bazzaro. Das muss Anfang der 50er Jahre gewesen sein. Da waren auch Ausländer, unter anderem Freunde aus Belgien, Kinder aus Belgien und auch aus Westdeutschland. Damals waren wir noch nicht so verklemmt mit Ost und West. Das ist ja heute erst passiert. Nein, da waren Kinder aus Ost- und Westdeutschland zusammen, haben gemeinsam Ferien verlebt. Und eine Delegation, weiß ich, aus Belgien, ein ganzer Bus voll Kinder. Und der konnte aber nicht Deutsch und ich konnte nicht Flämisch. Er kam aus dem Norden von Belgien, die sprechen ja, das ist Niederländisch. Aber wir konnten uns mit diesem Mischmaschlo, was wir gemacht haben, verständigen. Ich sprach das Deutsch und er sprach Flämisch und irgendwie kriegten wir das in den Griff.
Sag bloß, das hat geklappt.
Das hat wunderbar geklappt. Und wenn ich nicht weiter wusste, habe ich dann mal gefragt, was könnte das so heißen. Und dann haben dann die Erwachsenen gelesen, ja, das ist dann das und das und so, nicht? Und das kriegten wir dann hin. Also es hat über Jahre funktioniert. Und ich kann nicht sagen, wie lange. Jedenfalls ging er dann zu Radio Brüssel. Er hatte ja dann die Schule beendet und ich auch. Und dann zerbrach langsam die Freundschaft. Vielleicht lag das am Interesse beiderseits, ich kann das heute nicht mehr nachvollziehen.
Ja.
Aber das war der Start. Das war der Start und das war der Grund des Lehrers, mich anzusprechen und zu fragen, hättest du nicht Interesse, und gab mir Esperanto-Material.
Ja, und jetzt machen wir mal die erste kleine Musikpause wieder. René, und vorher kannst du vielleicht dieses Zeug mal abspeichern.
Ja, ich kann Musik machen, und zwar von der Gruppe Kaito. Von der CD Maske, sieht nach Maske aus, den Titel Parafino. Oh, das ist ein Wortspiel.
Liebe Hörer und Hörer, wir machen jetzt weiter. Werner hatte gerade berichtet, dass er als Schüler vom deutsch-flämischen Briefwechsel auf Esperanto hin angesprochen wurde. Wie war das damals, Werner?
Ja, das war so, dass ich von diesem besagten Lehrer, hat er mir so Broschüren gezeigt in Esperanto. Und schon das Wort war schon interessant und etwas ganz Besonderes. Und auch die Lehrbriefe. Und wie das dann so ist bei den Esperanto-Freunden, man kann Esperanto als Sprachenskizze wirklich darstellen auf einem Blatt DIN A4. Und das hat er auch gemacht. Er hat gesagt, das ist das Alphabet und das Alphabet ist Latein mit Abweichungen und das sind die wichtigsten Regeln und so weiter. Alles auf einem Blatt. Und ich hatte gerade das Russisch angefangen in der Schule, oder es war eben in unserer Zeit, und haben wir nun Russisch gelernt, und da hatte ich schon ein bisschen gefühlt, wie kompliziert eine Nationalsprache sein kann. Denn über seine eigene Kompliziertheit der eigenen Nationalsprache, seiner Muttersprache, denkt man ja nicht nach.
Ja, das stimmt. Das ist mir jetzt in den späteren Jahren erst aufgefallen, dass wir die ja als Kinder sozusagen mit der Muttermilch mit aufsaugen, die unsere Nationalsprache. Und die Regeln, und das haben mich damals auch nicht viel interessiert. Wenn man jetzt auf eine fremde Sprache stößt, dann merkt man erst die Kompliziertheit auf der eigenen.
Ja. Ja. Und die dicken Russischbücher und die dicken Sachen, die es da so gab und was alles so zu beachten sei in Russisch. Und nun kommt einer und sagt auf einem Blatt, steht alles drauf, was man wissen muss, und mehr gibt es gar nicht. Das ist in der Tat so. Natürlich ist das nicht die Sprache, aber es hat mich einfach fasziniert. Die gesamte Art und Weise, wie die Sprache vermittelt wurde, wie die Sprache aufgebaut war oder aufgebaut ist, das hat mich so begeistert, dass ich mit ganz langsamen, die Mühlen malen ja manchmal sehr langsam, habe also die Lektionen nach und nach gelernt, die man vielleicht heute ganz schneller sich zueignet, und habe dann auch Mentoren gehabt, die waren, der eine war aus Prag, aus der Tschechei, Tschechoslowakei, der Karel Čižek, und es war ein Ungar aus Budapest, der János Flitner. Beides altgediente Esperanto-Freunde, die waren zu damaliger Zeit schon Rentner, hatten ein bisschen Zeit, und die haben dann, ich habe meine Briefe so weit auseinandergeschrieben, die Linien, und die haben dann unter meine und über meine Linien Bemerkungen gemacht, wo der Akkusativ fehlt, das ist ein Problem im Esperanto, und wo ich Buchstaben nicht richtig zusammengeführt habe und so weiter.
Sag mal, wann war denn das ungefähr, in welchem Jahr?
Das war in den Jahren Mitte der 50er bis 1960.
Ja, weil wir ja schon oft darüber gesprochen haben und wir selber kennen das ja alles. Eigentlich war es ja gar nicht zugelassen damals, ne?
Es war verboten, ja.
Ja, aber das hat ja auch keiner gemerkt, weil das passiert.
Wir haben uns daran nicht gekümmert.
Ach so.
Also ich war erst einmal unbekümmert als
Ja,
Kind.
Du wusstest das gar nicht.
Ich wusste das nicht. Und man muss auch ein bisschen Mut haben. Man muss nicht sich
ja
erst erkundigen, wenn ich also Fußball spiele, ob das verboten möglicherweise ist. Oder wenn ich schwimmen gehe, ob das eventuell sogar verboten ist oder an der Stelle verboten ist. Also wir haben das einfach gemacht und fertig. Und man konnte uns auch nichts tun, weil wir ja nichts Böses getan haben. Denn wir haben ja relativ schnell auch mit der Sowjetunion korrespondiert, ein riesiges Land. Und alles, was von und über die Sowjetunion war, das war alles richtig.
Ja, auch in Esperanto oder in Russisch?
Aber in Esperanto natürlich.
Aha.
Ich habe auch die ersten Korrespondenzen in Russisch versucht. Und das lief ja, wie ich schon erwähnte, nebenbei oder parallel. Und da habe ich gemerkt, das ist überhaupt kein Vergleich. Ich konnte also Esperanto schon richtige, einfache Sätze formulieren, nach einigen Wochen der Beschäftigung mit der Sprache und mit Wörterbüchern natürlich. Ich konnte noch nicht sprechen. Aber im Russischen, na, das ging gar nicht.
Ja, ich kann mich erinnern. Die russische Deklination und die Konjugation, das waren Probleme für sich.
Ja, ja. Ja. Naja, und beispielsweise, es gibt streng genommen im Esperanto gar keine Deklination.
Ja, ja.
Sondern im Esperanto werden die sogenannten Fälle alle mit Präpositionen regiert. Mhm. Und damit steht dann das Substantiv und Adjektiv immer im Nominativ.
Ja, die drei Formen, männliche, weibliche und sächliche Deklination. Und dann gab es noch Abweichungen und Besonderheiten, wo die Wortstämme ändern und so.
Ja, und im Esperanto gibt es zum Beispiel keine grammatischen Geschlechter. Ja. Dieses der, die, das, für Grammatik nicht. Und dann ist im Deutschen so, das Messer, die Gabel, der Löffel, nicht, ist nun alles drin in einem Besteck, das soll nun Ausländer nur wissen, nicht? Und was nun wirklich weiblich ist im Deutschen, das heißt dann auch noch das Mädchen. Aber ja, das nur so am Rande. Also das hat mich sofort begeistert und immer mehr. Und dann begann, das darf man nicht unterlassen, es gab natürlich auch die Kritik. Was machst du da? Was soll der Quatsch? Russisch ist die Sprache der Welt.
Wer hat das zum Beispiel gesagt?
Das sagten die Lehrer, das sagten die Erwachsenen,
aha,
die dann, was machst du da und so, das spricht sich ja rum, man hat das ja nicht geheim gemacht. Und ich kann da noch Episoden ohne Ende erzählen. Also Ende der 50er Jahre flogen ja schon die ersten Sputniks hier umher. Sputnik 1 und 2 und wie sie alle hießen, nicht? Da sagte man, Russisch ist jetzt die Weltsprache. Alles, was Wissenschaft ist, alles, was Technik ist, alles, was Entwicklung ist, gesellschaftliche Entwicklung, alles wird in Russisch gemacht. Und ihr kommt an mit Esperanto, was das wohl soll. Nicht? Und da hat man mir, die habe ich heute noch, die Landkarte, aber die hat man mir später, in den späteren Jahren übergeben. Ja, als dann die Kolonialzeit zu Ende war, hat man mal so eine Landkarte in der DDR entwickelt, wo der sozialistische Lager mit China, Sowjetunion und die kleinen Kleckerländer,
ja, das war schon ein Sechstel der Erde.
Das war schon ein Sechstel der Erde und 1, weiß ich wie viele Milliarden. Und dann war, glaube ich, in Grün alle anti-imperialistischen Länder aufgezeichnet, beginnend bei Indien und ganz Afrika und Südamerika. Und da blieben nur noch ein paar kapitalistische Länder übrig. Und diesen Rest pusten wir auch irgendwann noch weg. Und dann ist Russisch, ja. Und die gesamten Eliten aus diesen ehemaligen kolonialen Gebieten der Spanier, der Portugiesen, Engländer, Franzosen und so weiter, alle die werden in Moskau ausgebildet oder zumindest in den sozialistischen Ländern, die werden in Russisch unterrichtet, die kriegen unsere Ideen mitgeteilt und werden das in ihren Ländern dann praktizieren. Und du mit deinem Esperanto jetzt.
Und jetzt, weil wir gerade bei Esperanto angekommen sind, müssen wir schon wieder eine Pause machen. Wir reden hier schon eine Viertelstunde, aber jetzt machen wir erstmal Musik.
René? Wir machen jetzt Musik, und zwar von der CD Mascha, dem zweiten Titel Ardas Haverna Viva, Es glüht das Hafenleben. Ein Artikel, ne?
Warum glüht? Hast du das überhaupt nicht übersetzt? Was hast du denn nun gemacht, Dana, wenn die anderen Erwachsenen und Lehrer uns gesagt haben, was soll der Unsinn oder so?
Das war sehr schwer. Man ist natürlich ein bisschen verunsichert, ein bisschen sogar deprimiert. Andererseits merkte ich, dass diese Sprache voll funktionstüchtig ist und auch läuft. Ja, ich musste mich damit beschäftigen, warum gibt es Esperanto? Was ist das Argumentationsmaterial für Esperanto? Das war sozusagen eine Reaktion, keine Aktion. Ich habe das also erst als Sprache empfunden und musste mich später erst dann verteidigen. Und dann habe ich mich erst in deutschsprachigem Material befasst und das gelesen. Das war noch nicht sehr umfangreich. Das ist nicht wie Internet, da schalte ich mir heute an und gucke nach, was ist das und das. Das ging nicht. Ich musste also recht mühselig mir zunächst, wie gesagt, deutschsprachige Bücher, Broschüren besorgen, in denen das Problem Esperanto abgehandelt wird. Und dann wird man natürlich auch etwas mutiger in der Diskussion. Und dann merkt man auch, dass sehr viel, sicherlich unbewusst, mehr oder weniger zumindest, vieles bewusst, dass vieles von den Gegnern des Esperanto war aufgesetzt. Das war also nicht richtig durchdacht. Man schwamm dort wie ein Fettauge auf der Suppe, die Macht im Rücken sozusagen, dieses riesige sozialistische Weltreich, und was seid ihr denn davon?
Ja,
nicht?
Ja. So. Und ich muss ja auch sagen, das haben wir ja heute noch von Esperanto-Kritikern, dass wir feststellen, sie kritisieren Esperanto in einer Art und Weise, die erkennen lässt, dass sie eigentlich über die Sprache gar nichts wissen.
Gar nichts, sie wussten gar nichts. Ja. Und das machte mich ja dann mutiger, dass ich sagte, übrigens, ja, Werner, du hast recht, die heutige Argumentation, da nun Englisch aktuell ist, wenn wir mal so 50 Jahre wieder auf
Ja, zwar nicht alle, aber einige von
Die gleichen Argumente, hundertprozentig die gleichen Argumente kommen, jetzt aber unter dem Aspekt Englisch. Selbst das Problem Sprache der Sowjetunion. Da waren ja fast 200 verschiedene Völker, mehr oder weniger freiwillig. Das hat uns auch als Esperanto-Freundinnen später sehr interessiert. Wie lösen die denn das? Ja, die Sowjetunion hat alle russifiziert oder versuchte sie. Man hat ihnen die lateinischen Alphabete genommen oder die nicht-europäischen Alphabete. Es gab ja da einige asiatische Sowjetrepubliken, die kamen aus den Turkvölkern und anderen christlichen Völkern, wie die Rosinia, wie die Armenier.
Ja, mit den baltischen Völkern ging es.
Baltische, die haben ja da Latein geschrieben und so weiter. Das war für sie sehr problematisch. Und man hat damals unter Stalin argumentiert, es ist doch besser, wenn wir in unserem riesigen russischen Reich alle eine Sprache sprechen, die uns alle verbindet, die allen die Gleichberechtigung garantiert, die allen Zugänge zu dem Studium und so weiter, und man unterscheidet dann nicht mehr zwischen den Völkern. Das ist alles scheinbar sehr, sehr gut und
ja,
richtig.
Ich meine, gemeinsame Sprache schon, nur die Gleichberechtigung haben sie nicht akzeptiert.
Die Gleichberechtigung wurde nicht akzeptiert, das ist auch heute so ein Problem. Aber bleiben wir mal bei der Sowjetunion unter Stalin und später. Man hat also wirklich versucht, mit mehr oder weniger brutalster Gewalt alle Völker zu russifizieren, sowohl kulturell, sprachlich und in den gesamten Denken, weg Religionen weg und so. Und das passierte dann so, dass manche Völker fast verschwunden sind. Und die haben dann nach 1990 mit aller Gewalt wieder ihre alten Alphabete eingeführt, ihre alten Kulturen wiedererweckt. Die waren ja nur für die Folklore noch da. Und so weiter und so weiter. Und da kommen wir genau auf das Argument des Esperanto wieder zurück. Auch wenn das jetzt ein bisschen überspannt scheint. Denn die Esperanto-Bewegung hat ja ihren Grund darin gefunden, dass sie sagten, sprich drei Sprachen. Sprich die Sprache deines Volkes, um jetzt mal auf die Sowjetunion zu kommen, sprich Litauisch, sprich zweitens die Sprache des Staates, in dem du lebst, Russisch, und sprich drittens international für die Weltkommunikation sozusagen eine neutrale Plansprache, Esperanto. Und das war ja unser Hauptargument. Nun haben wir aber gesehen, und das haben natürlich nicht wir gesehen, sondern die nicht russischen Sowjetvölker, haben das ja zu spüren bekommen, dass sie eben nicht mehr ihre Sprachen sprechen durften. Also ich habe das persönlich erlebt von vielen, nicht von einem nur, dass zum Beispiel ein Litauer sagte, wenn wir in Litauen, in einem litauischen Betrieb tätig sind, und da ist auch nur ein einziger Russe in der Brigade von 30, 35 Leuten, nur ein einziger, dann muss man in Litauen, müssen alle Litauer Russisch sprechen, weil einer dabei ist, der nicht aus Litauen kommt.
Selbst ja. Wenn der im Urlaub ist, oder?
Das ja, ich habe mich auch schon mal neulich, als es irgendwie um Lettland nochmal nachgelesen, und da habe ich das auch erfahren, dass es das ja schon mal gab. Lettland hat ja schon öfter, schon mal früher schon mal zu Russland gehört.
Ja, das war so eine uralte Geschichte. Ja, ja, ja.
Und da gab es schon mal, dass ihnen verboten wurde, ihre eigene Sprache als offizielle Sprache zu benutzen, und das lateinische Alphabet wurde ihnen untersagt,
ganz
die
genau.
Damals Russisch sprechen.
Ganz
das
genau.
Haben die Russen aber nicht ständig durchgehalten, sondern so kurz, das war wohl kurz vor 1900, kurz nach 1900 haben sie dieses Verbot wieder aufgegeben und haben ihnen das wieder gestattet.
Aber unter Stalin war es dann wieder.
Ja, nicht. Das kam jetzt nachher wieder in den 20er, 30er Jahren. Ja,
worauf ich hinaus wollte ist, dass die Völker, die in größeren Staaten leben, und wir unterscheiden im Esperanto ja, wenn wir die sagen ja Russa für Russisch und Russia für Russländisch. Wir unterscheiden im Esperanto sehr präzise, ob es sich geht um ein russisches Problem oder um ein russländisches Problem. Nicht? Also Russisch betrifft nur das Volk Russland, also das echte Russische, und das Russländische sagen wir Russia. Russia, Internationale Dialoge.
Russlander, wenn man es länger haben will.
Ja, kann man natürlich auch. Ich sage aber, dass wir das unterscheiden. So. Und ich wollte darauf noch eine Brücke bauen zu heute. Man muss also aufpassen, wenn wir nun in der EU anfangen mit diesem Englisch und wichtigste Politiker in Deutschland, der Oettinger aus Baden-Württemberg, der Ministerpräsident, er ist nicht der Einzige, sagen ganz deutlich im Wahlkampf, wir wollen die deutsche Sprache heraushaben aus Deutschland. Wir wollen nicht mehr Deutsch sprechen. Englisch ist unsere Muttersprache und so weiter. Es gibt Betriebe, die nur noch Englisch sprechen dürfen. Und da gibt es eine grausame Parallelität zu diesen Diktaturen wie unter Stalin, jetzt zur EU, auch wenn das ein bisschen brutal sich anhört. Aber von der Sprache her, sprachpolitisch ist es exakt dasselbe.
Gut, da, fällt hier noch was ein. Ich habe gerade gestern was gelesen von diesem Mann hier, sage ich nachher nach der Musik was dazu. Der hat sich nämlich dagegen beschwert.
Ja.
Soll ich aber jetzt wieder singen lassen?
Ja, lass mal singen.
Ja, ich will selber singen um. Können wir nicht. Jetzt kommt der Titel, der genauso heißt wie die CD, Moskau, Maske. Hier gibt es aber nicht um Fasching. Musik.
prediga con prestigio, la preparo per la casa, senza pele, figlia vesti, schminchi con vita e perfumi, charmur flash a feste esti, nome via Kuzurumi. Lavoro, prega mi viene un problema, figlia slacci con umore, a tabletto sin deteno, e conformo con suo zio, e tu mi hai avuto, char per figlio, santa zio, viva mia gran
Liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Sendung der Redaktionsgruppe Esperanto, des Esperanto-Vereins Neu-Brandenburg, und zwar unsere Esperanto-Welle, die wir zweimal im Monat senden, und dies ist die Sendung Mitte des Monats.
Und weiteres dazu gibt es auch im Internet unter www.esperanto-mb.de zum Thema Radio und auf der eigenen Seite www.ondo-esperanto.de.
Jawohl. Werner, und du hast den Hörern versprochen, etwas zu zitieren.
Ja.
Wir sind ja zwar bei einer 50-jährigen Esperanto-Biografie, aber wir sprechen ja auch über alle berührenden Themen.
Ja, ganz kurz nur. Es gibt einen bekannten Mann, wir sagen einfach nur Renato Corsetti. In Wirklichkeit ist er aber Professor Dr. Renato Corsetti aus Italien.
Ja, Bankdirektor und außerdem Chef des Esperanto-Weltbundes.
Ja, er hat vorher den Jugendweltbund geleitet, jetzt den Esperanto-Weltbund. Und der hat auf Anraten vieler fachlicher Leute und aus eigener Erfahrung eine Beschwerde an den Bürgerbeauftragten der EU-Kommission gegeben, wegen Sprachdiskriminierung in den deutschsprachigen Ländern. Bei offiziellen Angeboten von Arbeitsstellen, zum Beispiel auf der EU, wird oft geschrieben, Voraussetzung ist Englisch oder Englisch nativ, also muttersprachliches Englisch.
Ja.
Und das benachteiligt alle Leute, die sich diesen Posten bewerben, die vielleicht auch Englisch oder auch nicht Englisch können und die nicht muttersprachlich das Englisch beherrschen. Und diese Beschwerde muss bis zum Herbst dieses Jahres von dem Vorsitzenden der EU-Kommission, das ist auch ein Italiener, ne?
Ja.
Herr Prodi, glaube ich, heißt er.
Dieser.
Oder hieß er? Wer ist das jetzt?
Jetzt ist es ja, wer ist er jetzt, der Chef?
Ach nee, ist er falsch.
Der Prodi ist ja jetzt Präsident von Italien.
Ach, ist ja egal. Und muss jemals vom EU-Vorsitzenden der Kommission beantwortet werden. Das war nur mal ein kurzer.
Ja.
Ich habe ja schon gesehen, dass sogar einige Bewerbungsangebote oder Stellenangebote sogar ganz in Englisch sind. Da weiß man gar nicht, worum es geht. Ne?
Ja.
So weit leben die.
Und das ist eindeutig Diskriminierung. Und das ist absolut abzulehnen, denn nach wie vor steht in der EU, dass alle Sprachen gleichberechtigt sind und gleich zu behandeln sind. Und man hat dieses Thema nie richtig angefasst. Und zwar unter ganz klarer Zielsetzung, wir werden still und leise einfach das Englisch durchsetzen und dann haben wir Tatsachen geschaffen und dann können die dümmlichen Deutschen und die dümmlichen Polen und Franzosen und Spanier, die eben nicht englische Menschen sind, die haben das Nachsehen. Und man kann ja wirklich feststellen, für ein Kaugummi und eine Flasche Coca-Cola verrät heute jeder sein Vaterland, seine Identität, seine Sprache. Und das ist sehr bedauerlich, weil das Problem ist, man kann das nicht mehr rückgängig machen.
Ja. Kommen wir mal wieder zurück zu unserem Leitthema. Nana, wie ging es denn weiter mit Esperanto, als du nachher mit der Schule fertig warst?
Ja, nach der Schule habe ich Schlosser gelernt. Ich bin also richtig Metallarbeiter. Habe auch sehr gerne als Schlosser gearbeitet. Richtig mit den Händen im Dieseldreck und in allem. Traktoren und Landmaschinen. Haben die dann auch für die LPG immer wieder auf Zack gebracht. Das war irgendwie so eine sehr große Freude, eine kaputte Maschine wieder laufen zu sehen. Aber das hat mit Esperanto ja nichts zu tun. Nach der Lehre und nach dem kurzen Facharbeiter-Dasein bin ich dann zur NVA gegangen und war 3 Jahre, weil ich studieren wollte danach. War 3 Jahre dann in einem Panzerregiment, PR-23 in Karpin, und war in diesem Panzerregiment Transportzugführer für Dieselbetankung. Wir mussten mal die Panzerjäger auftanken, wenn die durch die Elbe da so marschiert sind.
Ah, dürfen wir gar nicht mehr erzählen.
Ach, du wirst es doch alles. Das ist alles verboten heute.
Ach, wo?
Ich wollte nur sagen, ich habe auch eine militärische Laufbahn für 3 Jahre hinter mich gebracht. Das hat mir eigentlich Spaß gemacht. Ich hatte ja damals stolz bei der GST die Klasse 5 gemacht für die LKWs und konnte da das eben dann in Praxis umsetzen, das LKW-Fahren. Naja, aber zurück zum Esperanto. Während der Armee durfte ich ja so gut wie nicht korrespondieren. Mit einigen sozialistischen Ländern war das möglich. Aber ich hatte einen guten Spießschreiber. Ich weiß gar nicht, was seine Funktion da so richtig hatte. Jedenfalls hat er dem Spieß die ganze Post nochmal geholt und ihm vorgelegt.
Ja.
Wurde vorgelegt. Und dann war mitunter westliche Post dabei. Und dieser Mann kannte mich und hat dann gesagt, du, den habe ich abgefangen, den Brief, den darfst du aber bestimmt hier nicht kriegen. Da kam einer aus Frankreich, zum Teufel nochmal. Aber das ging mit der Armee ganz gut und Esperanto, ich habe das auch dort nicht verheimlicht, ganz im Gegenteil, ich habe auch meine jungen Genossen dann versucht, für Esperanto nicht zu begeistern, aber erst einmal bekannt zu machen, ist ja wichtig, dass man das Phänomen erstmal erklärt, da muss er nicht gleich lernen. Und einige wenige hätten sich vielleicht auch interessiert, aber das wollte ich nicht, weil man zu wenig hintereinander dort ist. Ja, das war dann die Armeezeit. Danach habe ich dann studiert in einem Abendstudium, habe trotzdem immer Esperanto weitergemacht. Das möchte ich mal betonen, weil manche sagen, ja, weil ich jetzt einen Garten habe, kann ich nicht mehr Esperanto machen. Oder weil ich verheiratet bin, kann ich nicht mehr weitermachen.
Ja, das stimmt schon. Ne?
Und so weiter.
Mit dem Garten stimmt das zwar nicht, aber mit dem Verheiratetsein ist so eine Sache.
Ja, da gibt es sogar ein Wort für Edwin.
Oder ich habe Schlittschuhe und nun kann ich deswegen nicht mehr Esperanto.
Ja.
So, also ich habe immer weitergemacht und hatte ich ja auch schon eigenes Geld. Bei der Armee darf man nicht wegfahren, so ohne weiteres ins Ausland. Aber nachdem ich dann raus war, Mitte der 60er, 67, kam ich raus aus der NVA. Und da begann ich dann mit meinen Auslandsreisen. Jetzt muss ich noch dazu sagen, Werner und liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe in diesen ersten 10 Jahren Esperanto so gut wie nie direkt mündlich praktiziert. Ich konnte Zeitschriften lesen, ich konnte relativ fließend Briefe schreiben. Das klappte wunderbar, aber die persönliche, individuelle Kommunikation fehlte noch. Wir haben uns mal getroffen im Verein und mal mit einem Bekannten und mal hier und mal da. Das war alles nicht so das Richtige, weil es waren keine Ausländer. Und dann bin ich zum ersten Mal 1967 nach Ungarn gefahren, zu einem Jugendtreffen in Szeged, auf Deutsch Szegedin, an der Theiß. Eine wunderschöne neue Stadt war das, die ist 1900 rum mal überschwemmt und weggefegt worden durch die Theiß. Und da war ein Jugendtreffen mit 350 Leuten aus, ich weiß nicht, 20 Ländern.
Da warst du erst 24, ne?
Ja, da war ich noch ein junger Spund, aber ich war für den Frieden.
Ach ja.
Und kam aus einem sozialistischen Land. Und da haben die Ungarn und so, wir waren ja in den Studentenheimen untergebracht. Und da waren wir je 4 Zimmer und ein Studierzimmer in der Mitte. Und da waren wirklich 8 verschiedene Völker vertreten. Bulgaren, Ungarn, Holländer und ich weiß nicht was.
Und
Deutsche und ja, alles. Und wir mussten miteinander von früh bis abends, und das haben wir auch gerne gemacht, mussten hört sich an. Nein, wir haben gerne miteinander, aber es ging gar nicht in Deutsch oder in Russisch schon gar nicht für mich, haben also Esperanto gesprochen. Das begann eben beim Zähneputzen und beim Schlafanzug suchen abends hörte das dann erst auf. Und ganz toll. Wir haben auch Wein getrunken in Ungarn und Früchte gegessen und wie heißen die und ganz was so toll. Und das hat sozusagen in mir dieses Eis gebrochen. Ich hätte immer noch aufhören können, ohne dass ich Schmerzen empfunden hätte. Mhm. Nicht? Aber da war das dann vorbei. Jetzt habe ich eine Sprache besessen plötzlich. Wirklich besessen. Kam zurück nach Ansam in den Esperanto-Verein und fing an, Esperanto zu sprechen.
Ja, und das machen wir wieder eine Minute und dann hören wir weiter, was bei den Ansam passiert ist.
Gut. Jetzt kommt der Titel Nummer 4 von der CD El Misero, aus der Misere.
Aus Not, kann man
aus
sagen.
Aus der Not, genau.
Grisas la domaro en ci quartalaccia. Pro misera viva pluas nur sen placcia. Nigre fumas amen tuboi de fabricoi. Polvo covas ciui muroin el terbricoi. Tie loggias familioi nur ministai. Quaso sclavai homoi ciu tage tristai. La labor condicioi ofte tre dangeras, cae salaero beson costoi ne superas. Grinsas claras, la malnova rusto.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist wieder die Esperanto-Welle auf MB Radio Treff 88,0. Sie können weiteres über uns finden unter esperanto-mb.de und unter www.ondo-esperanto.de.
Ondo, ja, Ondo. Ja, Werner, wie ging es nun nachher in Anklam weiter, als du jetzt deine Feuertaufe im Esperanto, das Sprechen mit Ausländern hinter dir hattest?
Ja, das war eine wirkliche Feuertaufe. Und diese 14 Tage Ungarn haben mich umgekrempelt. Also da ist wirklich das, wie ich sagte, das Eis gebrochen. Und ich kam nach Anklam im Esperanto-Club. Wir haben uns, glaube ich, einmal im Monat getroffen. Und der Werner, der sonst immer so still in der Ecke saß, der spricht auf einmal fließend Esperanto. Warum fließend? In 14 Tagen kann man eine Sprache eigentlich nicht lernen.
Nein, du hattest sie ja intuitiv.
Ich habe sie, die war da, das Sprachmaterial war da. Ja. Ich hatte die Vokabeln, ich wusste, wie es geht. Ich wusste alles eigentlich, außer es fehlte das mündliche Praktizieren. Das ist ein Riesenunterschied, wie man das ausspricht. Und dann mit den Zahlen schummelt man immer so gerne, als Anfänger nicht. Die Zahlen lese ich dann im Esperanto-Text immer auf Deutsch vor mir hin. Auch das muss man lernen, dass das nicht gehört. Und diese Dinge sind also dann erledigt worden. Und nun ging das so weiter mit meiner Esperanto-Biografie. Zufällig der Lehrer, der mich damals zum Esperanto begeistert hatte, ist also 10 Jahre später, hat auch den Esperanto-Verein Anklam gegründet, ging dann aber weg. Er zog nach Anhalt in ein anderes Land, Sachsen-Anhalt, oder einen anderen Bezirk, und hat vorgeschlagen, inzwischen gab es ja schon die DDR-Esperanto-Bewegung im Kulturbund, und hat dann nach Berlin vorgeschlagen, wir hatten ja noch keinen Bezirksvorstand, er würde den Werner Pfennig, ein junger Emporkömmling im Esperanto, vorschlagen als Vereinsvorsitzenden. Und ich wurde dann auch gewählt, also haben das damals nicht so kompliziert gemacht wie heute. Da wurde das einfach so bestimmt, du machst das, du kannst das, du bist jung und du bist so und so.
Dynamisch und elastisch.
Dynamisch, elastisch und erfolglos. Und da wurde ich dann bestimmt und habe alles abgenickt und schon war man gewählt. War auch eine Wahl im gewissen Sinne, wollen wir das ganz. Und dann hatten wir natürlich Hilfe durch den Kulturbund. Wir hatten sofort ein Zuhause, wir hatten sofort Möglichkeiten zu publizieren. Da haben wir gesagt, mach doch mal einen Zeitungsartikel, da war dann was Tolles, ein Esperanto in der Zeitung, nicht? Einladung zu irgendwas oder Vorbereitung eines größeren Treffens. Und das haben wir schon damals probiert. Wir wollten nicht nur in Anklam werben, sondern auch in die Dörfer sind wir gegangen, in die Schulen. Und Ende der 60er Jahre hat schon dieser besagte Lehrer Günther Anton die ersten Kontakte zu Esperanto-Freunden im Bezirk Neubrandenburg geknüpft. Und ich habe das dann weitergeführt. Und da waren wir nachher 3 Mann im Bezirk Neubrandenburg 1970 etwa. Der Karl Moser aus Prenzlau, dessen Sohn steigt immer noch in der Freien Erde, also in Nordkorea, noch große Leserbriefe. Das ist ein Sohn von dem Karl Moser, Esperanto Moser. Und ein dritter aus Templin, ein Horst Steinbrück. Wir 3 haben in Prenzlau uns zusammengesetzt und gesagt, wir brauchen einen Bezirksvorstand. Wir brauchen ein Informationsblatt, das kann man dann drucken, vervielfältigen. Wir brauchen einen Vorstand, dass wir sagen können, wir repräsentieren jetzt den ganzen Bezirk Neubrandenburg. Bekannterweise war der Herr Karl Moser vertrieben aus dem Sudetenland, der Horst Steinbrück vertrieben aus Danzig und da war natürlich aus Ostpreußen. Das haben wir auch gleich gemerkt bei den ersten Gesprächen. Und die beiden anderen waren ja altgediente Esperanto-Freunde.
Aha,
ja. Ich war ja noch ein Junggrünschnabel zu dieser Zeit. Ich bin ja erst am Ende des Krieges geboren. Konnte also noch nicht Esperanto lernen in der alten Zeit.
Leben denn die anderen beiden noch?
Ja, einer von den beiden lebt noch. Der Karl Moser war damals schon ein sehr betagter Herr. Ich glaube, er war schon Ende 70, Anfang 80.
Aha.
Und war also damals schon unser Nestor. Und der konnte die Sprache aus dem FF. Der konnte sie auch theoretisch, er war ja Sprachlehrer. Er konnte Tschechisch, Slowakisch, Russisch und so weiter. Das war bei ihm, er hat dicke Lehrbücher geschrieben. Für Esperanto übrigens, die leider nicht verlegt wurden. Und Wörterbücher. So, wir drei kamen also zusammen und haben gesagt, wir brauchen einen Bezirksvorstand. Und da kriegten wir auf einmal Gegenwind vom Kulturbund nach Brandenburg. Das wollten die nicht. Nö, wir wollen das nicht. Und das reicht doch, wenn ihr ein Anklam seid und so. Und dann habe ich mich dann so über fünf Kanäle, ich habe direkt an Berlin geschrieben, wir haben ja Probleme und die haben dann über verschiedene Kanäle.
Über den Dienstweg sozusagen.
Ja, über den Umdienstweg.
Aha.
So einfach ging das auch nicht. Die Frau hier, die Chefin, die damalige, sagte, nur über meine Leiche kommt Esperanto nach Brandenburg. Naja, und das ist mir nicht so gefallen, denn wir waren noch stark, wir hatten schon unseren zentralen Vorstand, wir hatten also den DDR-Vorstand, wir hatten schon eine Zeitschrift. Und nun muss es doch wohl im Teufel zu gehen, dass nicht Neubrandenburg auch sowas hat, also als Bezirk, wohlgemerkt. In der Stadt hatten wir keine Basis derzeit. So, dann wurde das aber dann schnell reguliert. Dr. Katrin kam an die Macht und dann haben wir breiteste Unterstützung bekommen vom Kulturbund. Und 1971 war dann der Tag sozusagen oder das Jahr, wo wir durch den Kulturbund, mit dem Kulturbund einen Bezirksvorstand im HKB gegründet haben. Haben ein Informationsblättchen rausgegeben, erst sehr bescheiden über Omic-Vervielfältigung. Das wurde immer blasser mit der Zeit. Aber sie hatten was, was man vervielfältigen konnte. Es waren ja immerhin schon an die 100 Esperanto-Interessierte in Bezirk Neubrandenburg, in den verschiedenen Vereinen. Anklam, Prenzlau, Templin, Neubrandenburg und irgendwo war noch was. Einige wollten auch nicht mit uns zusammenarbeiten, die waren absolut dagegen. Natürlich in der Strelitz war das. Wenn Herr Meier oder Herr Müller, der hat mich mal noch nicht rausgeworfen aus seiner Wohnung, ich hatte ihn mal besucht und er war absolut gegen alles, ich weiß gar nicht, warum er gegen alles war und jedenfalls war er nicht bereit, sich uns anzuschließen, wir haben ihn noch in Ruhe gelassen dann und er ist dann auch leider irgendwann verstorben, er hat uns auch nicht gestört, er hätte auch kommen können, auch wenn er nicht bereit gewesen wäre offiziell, aber lange Rede, kurzer Sinn, das ging so seinen Gang, wir hatten einen schönen Vorstand. Und dann haben wir regelmäßig im Bezirk Neubrandenburg Kurse abgehalten, haben dann auch weitergehende Gedanken gehabt, haben gesagt, wir brauchen profilierte Treffen. Wir nannten das ganz einfach nüchtern Bezirkstreffen. Die haben wir aber nicht so gemacht als Kaffeeklatsch, sondern da haben wir uns Leute rangeholt, die uns über Esperanto und in Esperanto Dinge erzählt haben. Wir haben sofort mit dem Ausland Verbindung aufgenommen über den Kanal der Partnerbezirke oder Partnerstädte, damalig von Neubrandenburg, Bezirk Neubrandenburg, das war Koszalin in Polen, ganz hier vor unserer Nase, 53 Kilometer, das war Jungbunzlau, Mladá Boleslav in der Tschechei, das war Miskolc in Ungarn, das war Razgrad in Bulgarien und Petrozavodsk in Karelien.
Ja.
So, überall waren Esperanto-Freunde, ganz toll, Korrespondenz, Zeitschriften ausgetauscht. Das heißt, wir haben unsere Arbeit von Anfang an gleich auf diese internationale Ebene gehoben, denn wir wollten ja Esperanto praktizieren. Und wenn wir Bezirkstreffen, um auf den ersten Vorstand zu kommen, wir wollten ja ein richtiges Esperanto-Leben entwickeln, was es ja vor dem Kriege in der Brandenburg und Umgebung nicht gegeben hat. Wir konnten uns nicht auf alte Veteranen berufen, wir konnten über keine Tradition. Und nichts, das hatten die anderen Bezirke, diese Probleme hatten sie nicht. Sie hatten noch alte, lebende Esperanto-Veteranen, die sagten, das macht man so und ja, das macht man so und nicht, das hatten wir alles nicht.
Ja. Das war sozusagen 1971 dann eigentlich die Geburtsstunde des Esperanto-Vereins und des Bezirksvorstandes.
Das war die Geburtsstunde, ja, wir nennen uns ja, der jetzige Esperanto-Verein Neubrandenburg versteht sich ja auch als Regionalverein für alle umliegenden Ortschaften und wir gehen auch über Ländergrenzen hinweg. Denn die beiden Bereiche Templin und Prenzlau, die jetzt zu Preußen gehören,
gibt noch einen Kuchen.
Die Die kriegen wir natürlich auch.
Ja.
Sie sind bei uns Mitglieder, können bleiben. Sie sind dann auch bei den Preußen Mitglieder, bei den Brandenburgern.
Preußen gibt es
ja.
Ja, das ist jetzt 35 Jahre her. Ne?
Das ist jetzt 35 Jahre her.
Noch ein ganz kleiner.
Jetzt können wir wieder mal für 3 Minuten Musik machen, René.
Ja, weil wenn ich selber singen, lassen wir Kaito singen. Den
dann
Titel,
kommt nachher schon der Endspurt.
Den Titel La Malnova Balancilla. Na, gerne, was heißt denn Balance, das Ganze hier? La Malnova Balancilla.
Die alte Schaukel.
Ah ja, Schaukel, genau. Ja.
Gut.
Balancilla, squiglia raggia e tu lino, ci loggio spo, c'è alia strato primo, ci otte, non spiede, ci tien veno, vorrei, chi am vivo sveno, ci am bruna, mi jutam robon, jam el usi, tu frattinoi, chi uiam, causina musi, per la balancino por promenve tur de la terra alla cielo gran plesur c'è la dosso della cravino si la strato tu mi luda ne tormenta di malsato li firme circa brate sali on tena de la fortino cae non tempe li serena fermas la ocula in tiu cubo supre gama supre in fida si canduvo cae sen gorgeridas om natur de la cielo a la terra gran flesu de la cielo a la terra de la cielo a la terra de la cielo a la terra de la cielo a la terra.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle auf MD Radio 88,0 und wir sind heute bei einer erfolgreichen Esperanto-Biografie im Bereich Neubrandenburg, beziehungsweise ehemaliger Bezirk Neubrandenburg. Und wir haben gerade gehört von Werner Fennig 1971 sozusagen die Geburtsstunde der organisierten Esperanto-Arbeit.
Ja, und vielleicht können wir noch einige Dinge dazu sagen.
Ja.
Ich erwähnte ja in unserem Vorgespräch, dass wir von Anfang an wussten, wir müssen ein variables, interessantes Esperanto-Leben bringen, um die Interessen oder die Interessenten am Esperanto zu halten. Nicht jeder will und kann immer verreisen, nicht jeder ist in der Lage, große Korrespondenzen zu führen, aber wir müssen ihnen etwas bieten, was ihnen die Sprache schmackhaft macht. Das ist etwas ganz Natürliches, das war nicht hinterhältig, ganz im Gegenteil. Und da haben wir gesagt, wir müssen uns verschiedene Treffen ausdenken, zum Beispiel diese sogenannten Bezirkstreffen. Da haben wir uns Kapazitäten aus der DDR und zum Teil aus dem Ausland geholt, die zu verschiedensten sprachwissenschaftlichen Problemen Vorträge gehalten haben. Wir haben eine Jugendbewegung dann geschaffen, oder das heißt, die Jugend hat das gemacht, und hat ihre eigenständigen Jugendtreffen damals organisiert und hatten ein ganz profiliertes Jugendleben im Bezirk Neubrandenburg. Wir haben seit den Mitte der 70er Jahre, laden wir ein zu Wochenendseminaren, also einmal im Jahr ein Wochenendseminar zum Esperanto natürlich, zur Vermittlung der Sprache, zur Vermittlung der Idee der Sprache. Es geht ja nicht nur um das Sprachmaterial.
Und dieses Seminar ist Ende Oktober, stimmt's?
Und in diesem Jahr ist nicht in diesem Jahr, sondern immer im letzten kompletten Wochenende des Oktobers.
Genau.
Ja, das ist also schon, der Sommer ist dann vorbei, der Winter hat noch nicht angefangen. Grau und trüb und schwer hängen dann die Wolken und dann haben die Menschen keine Lust, sich irgendwo anders zu beschäftigen. Und das ist der Zeitpunkt, wo wir denken, dass Esperanto angebracht ist.
Und die Einladung für dieses Wochenendseminar, die gibt es unter www.esperanto-nd.de.
Ja, und gehörte dann eigentlich das berühmt gewordene Esperanto-Zelten auch dazu?
Ganz genau. Eine mehr oder weniger zufällig entstandene Geschichte war das Esperanto-Zelten. Wir nennen das heute das Sommer-Esperanto-Ferien- oder Familienzeltlager. Das ist jetzt gerade zu Ende gegangen, vor ein paar Wochen.
Das gibt es also immer noch.
Und das gibt es immer noch. Das wird 2007 zum 30. Mal stattfinden in Folge. Wir haben also die Zählung der DDR mit übernommen. Wir haben ja keinen Grund, da irgendwas zu unterbrechen.
Soll ich den Termin mal sagen?
Ja.
Und zwar nächstes Jahr ist das Treffen, dieses Zeltlager vom 21. bis 28. Juli, also 2007.
Und wo?
Auf dem Zeltplatz am Dreetsee. Das ist auf der Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg in der Nähe von dem Dorf Turmsdorf.
Ja, und die alten Zeltler wissen, die DDR-Schreibweise war C86. Mhm. C für den Bezirk Neubrandenburg, 86 die Nummer des Zeltplatzes. Mhm. Also Turmsdorf.
Das ist südlich vom Schmalen Luzin, ne? Von Feldberg.
Ja, naja, am Dreetsee.
Ja, ja.
Am Dreetsee und es liegt zwischen dem Dreetsee und dem Krüsselin. Mhm. Die Seen gehören zu Mecklenburg und der Zeltplatz gehört zu Brandenburg.
Gut.
So. Also wir haben gesagt, das machen wir auch. Ein Zeltlager, und zwar nicht so wie die jungen Pioniere oder die Pfadfinder heute, sondern als Zeltlager, wo die Familien hinkommen mit ihren Kleinst- und Kleinkindern, wo auch Einzelne hinkommen, Ältere hinkommen, die schon über 60 sind und über 80 sind, hatten wir auch schon, die dort mitzelten. Wir wollten unter dem Wort Familie, verstehen wir nicht nur Vater, Mutter, Kind, sondern auch Opa, Oma und Schwiegermutter und so weiter.
Es gab sogar schon Leute, die haben ihre Haustiere mitgebracht, entweder Meerschweinchen, Hunde, Katzen und weiß was.
Ja, das hat alles schon gegeben.
Manchmal sogar in einem Zelt, ne?
Ja, hatten wir ein Cobayo, ein Meerschweinchen hatte sein eigenes Zelt. Nein, das hat alles gegeben und dann darunter verstehen wir Familie. Wir kommen aber dann eventuell später nochmal dazu. Das Zeltlager ist also nicht wie bei den jungen Pionieren, sondern ist freies Miteinander zelten. Und wer Esperanto sprechen möchte, der kann, der findet auch Leute, die das können. Es gibt regelmäßige Treffen, Wanderungen, Exkursionen und ein Märchen jeden oder zwei Märchen gibt es jeden Abend für die Zwerge, nennen wir das immer. Jetzt kommen die Zwerge, gibt es dann eine Stunde lang, Märchenstunde, richtig mit Bildern und so weiter, in Esperanto. Ja, dann haben wir die Samenhoffeier. Es gibt sozusagen, jedes Jahr feiern alle Esperanto-Freunde der Welt ihren Geburtstag. Das ist immer im Dezember. Auch das haben wir gefeiert. Und ja, dann haben wir mal versucht mit Polen, das hat nicht geklappt, unser Grenztreffen. Überall, wo Ländergrenzen aufeinander kommen, haben die Esperanto-Freunde immer Grenztreffen organisiert. Das haben wir leider nur 5 Jahre durchgehalten mit unseren Stettiner-Freunden. Wir sind ja nur eine Stunde voneinander entfernt. Und da wollten wir einmal auf deutscher, einmal auf polnischer Seite uns treffen. Das ging 5 Jahre gut, aber es besteht jetzt im Moment kein Interesse mehr. Aber auch das wollten wir versuchen, mal miteinander umzugehen. Ja, ich weiß nicht, wie viel Zeit insgesamt jetzt noch ist.
Wir haben insgesamt noch ungefähr sieben Minuten maximal. Und wir können noch eine kurze Musik spielen und dann nachher abschließen. Ja.
Genau. Wir machen jetzt den Titel Raison Widerhall von der Gruppe Kaiser.
Werner, was hast du denn in dieser Zeit oder in letzter Zeit so an internationalen Veranstaltungen besucht? René, bitte den Regler etwas höher.
Ja.
Was hast du denn für internationale Veranstaltungen so besucht oder wo hast du teilgenommen?
Die größten Esperanto-Veranstaltungen, die es gibt, das sind die Esperanto-Weltkongresse. Man nennt sie Universalaj Kongresoj. Und da war ich, man soll in seinem Leben als Esperanto-Freund einmal einen Kongress besuchen. Manche führen das so durch, dass sie jeden Kongress besuchen, aber das reicht unser Valuta-Mittel nicht immer. Aber ich war zum Beispiel in Varna, Bulgarien, da waren 4.500 Teilnehmer. Ich war 83 in Budapest, in Ungarn, fast 5.000 Teilnehmer.
Ja, dazu müssen wir mal sagen, diese hohen Teilnehmerzahlen, das waren nämlich zwei Weltkongresse damals in sozialistischen Ländern.
Ja.
Und das war für die aus den sozialistischen Ländern eine Seltenheit, dass sie an einem Kongress teilnehmen.
Aber selbstverständlich.
Und deshalb sind dort so viele Leute gekommen.
Zum Ärger der auf der Partei. Denn das war ja die Welt in einem Wassertropfen.
Ja.
Da kommen ja 60 verschiedene Nationen zusammen.
Mhm.
Hunderte verschiedene Veranstaltungen finden statt, vom Theater, also Esperanto-Theater, Kinderkongress,
ja.
Ich weiß nicht was alles. Also da ein Kongress ist ja ein Festival der Esperanto-Kultur.
Mhm.
Und das war natürlich, man kann das nur so sagen, in einem Wassertropfen die gesamte Welt. Alle Kontinente
vertreten. Das ist gleich an den nächsten Zahlen zu sehen, als die Sache mit dem sozusagen Eisernen Vorhang gefallen war.
Ja.
Ganz normal sind die Teilnehmerzahlen nicht so hoch.
Dann war ich über 10 Jahre überhaupt nicht mehr unterwegs. Man kam ja auch in die Wende rein und
ja,
hat Arbeit und alles verloren. Naja, also 1996 war ich dann in Prag.
Oh, da haben wir uns getroffen.
Fast 3000 Teilnehmer. Und 1999 in West-Berlin, also in Berlin. Da waren dann fast 3000 Teilnehmer. Und das letzte Mal war ich dabei 2005 in Vilnius in Litauen, da waren 2500 Teilnehmer. Und in, also wo ich nicht dabei bin oder war, ist dieses Jahr in Florenz, nächstes
ja
Jahr Yokohama.
Gut, Esperanto ist ja nun auch eine Sprache, Werner. Gibt es denn überhaupt für diese Sprache auch sowas wie einen Qualifikationsnachweis oder eine Prüfung oder so, eine offizielle?
Ja, die gibt es auch. Derzeit aktuell, seit 100 Jahren, ist in Deutschland, im Deutschen Esperanto-Bund, zuständig für die Qualifikationsnachweise das Deutsche Esperanto-Institut. Das ist also unabhängig vom Deutschen Esperanto-Bund. Sie arbeiten aber sehr eng zusammen, das ist ja klar. Aber die beschäftigen sich nur mit der Herausgabe von Lehrmaterial, prüfen die Richtigkeit der Sprache und prüfen auch die Esperanto-Lehrer oder wenn man überhaupt irgendwelche Sprachprüfungen absolvieren möchte. Ich selbst, nach dem, was in den sozialistischen Ländern war, da habe ich also, oder wurden die nach Buchstaben benannt. Also A-Anfänger-Kursus bedeutete, ich muss die gesamte Sprache kennen und fließend sprechen können. Die habe ich gemacht in Ungarn. Die Prüfung B waren fortgeschrittene, da muss ich schon Literatur gelesen haben. Man muss sich das mal vorstellen, ja?
Mhm.
Bei anderen Sprachen. Wenn man da fortgeschrittene ist, dann kann man so ein Bier bestellen, gerade so, nicht? Oder andere wichtige Nahrungsmittel. Andere wichtige.
Ja.
So, B, da muss ich schon Literatur kennen, muss ich schon Tendenzen kennen in der Esperanto-Bewegung, dann gibt es dies und jenes. Dann habe ich die C-Prüfung in der GSSR gemacht und in der Pädagogischen Kommission im Kulturbund der DDR. Wir hatten also anstatt, in der DDR hatten wir anstatt des Esperanto-Institutes, hatten wir die Pädagogische Kommission, die das Gleiche gemacht hat. Und die haben mich dann auch geprüft als Kursusleiter. Und dann habe ich auch in der GSR gemacht die D-Prüfung, Übersetzer. Da kann man also sich ausweisen und sagen, hier, ich bin diplomierter Übersetzer für Zeitschriften und so. Man übersetzt ja immer in seine Heimatsprache. Und zum Schluss habe ich noch auch in der GSR gemacht die Dolmetscherprüfung, dass ich also fließend ein gesprochenes Wort bei einem Vortrag oder Rede oder wie auch immer, dieses fließende Wort auch übersetzen kann. Und diese A, B, C, D Prüfungen habe ich alle gemacht. Und um den Punkt drauf zu setzen, dass ich nur auch ein gesamtdeutscher Mensch bin, habe ich auch den Befehlungsnachweis für Kursusleiter in der vom Deutschen Esperanto-Institut.
Ja, liebe Hörer und Hörer, unsere Sendung Esperanto-Welle ist damit zu Ende für die heutige Sendung. Und wir verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Und René macht mal eine kurze Absage und dann kommt unsere Erkennungsmelodie.
Verantwortlich für diese Esperanto-Welle am 20. August 2006 um 17 Uhr war Werner Levin.
Und wir wiederholen diese Sendung am Sonntag.
Genau, am 24.08. um 16 Uhr.
9. 24.09.
Nein, 24. Ja, natürlich. Ja, verantwortlich für diese Sendung am 20.09. selbstverständlich war Werner Levin. Und wir wiederholen diese Sendung am 24.09. um 16 Uhr.
In der London, wenn es noch was sind, so, Salamondo, Iras Porta Boco,
per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu ci al loco, ne al glavo sangon sui fanta, ci la homan tiras familion, alla monte eterne militanta, ci